Behalten Sie bitte Platz. Ich fange mal nicht direkt mit dem Text an, liebe Gemeinde, sondern ja mit einem Buch, mit dem hier. Ich meine, das ist jetzt besonders groß gedruckt. Und damals, als unser Text entstanden ist, da war es auch noch nicht so dick. Da war es nur ungefähr, na, da ging es bis hierher ungefähr nur. Und zwar auch kein richtiges Buch, sondern es war eine Rolle. Nicht eine Rolle meist, sondern viele verschiedene Rollen. Und damals gab es ja das, was wir heute die Informationsflut nennen, überhaupt nicht. Denn jedes geschriebene Papier war sehr wertvoll. Denn man konnte nicht einfach an den Kopierer gehen, sondern man musste es abschreiben. Noch bis vor 500 Jahren abschreiben, abschreiben, abschreiben. Und dann gab es noch ganz unterschiedliche Qualitäten. Es gab Billigbücher. Damals gab es sogenannte Schreibschulen. Da standen also dann in den billigen, also heute würde man sagen so Bastei-Romane, da standen dann 20, 30 Sklaven und vorne stand einer und diktierte. Nicht langsam, denn Zeit war Geld, die mussten ja auch was essen. Und dann schrieben die das da in einem Affentempo. Und wir wissen ja selbst, wenn wir schnell schreiben, wenn wir keine Zeit haben, dann passieren Fehler. Und deswegen waren die schnell geschriebenen Bücher, die waren etwas billiger, aber immer noch unbezahlbar für einen normalen Menschen. Die Materialien waren auch unterschiedlich. So die billigen hat man geschrieben auf Papyrus. Papyrus haben viele zu Hause, diese grünen langen Stängel, die schilfähnlichen, die hat man geerntet am Ufer des Nils und sonst wo, hat sie aufeinander gelegt in verschiedenen Schichten, möglichst gleichmäßig, hat sie dann verhauen. Also so wie beim Dreschen hat man sie dann bearbeitet, dass der Leim herausgeht und dass beim Trocknen dann die Fasern miteinander verbunden werden. Dann hat man sie nochmal geklettert, hat sie auf die Wiese gelegt, dass sie gebleicht wird und dann hat man drauf geschrieben, Papyrus, Papier kommt daher von diesem Wort. Und das hat natürlich nicht so lange gehalten. Das war so für die Bastei-Lübbe-Romane oder wie man sie nennt. Ja? Liebesromane hat man auf dem etwas preiswerteren Material geschrieben. Wertvolle Dinge auf ganz anderem, nämlich auf Pergament. Und Pergament, das war hergestellt aus Tierhäuten. Und diese Tierhäute hat man ganz dünn geschabt und gut bearbeitet, dass also da keine Flocken mehr dran waren. Getrocknet und dann hat man sie beschrieben mit ja, Tinte, wie heute auch. Und diese Tierhäute waren natürlich teurer und die hat man dann benutzt für die langsamen Abschreiber, für die sorgfältigen, denn das war damals ganz wichtig, dass man die Texte doch, zumindest für den liturgischen Gebrauch, ganz exakt abschreibt, dass nichts von diesen Worten verändert wird. Und tatsächlich, man hat am Toten Meer in Höhlen Texte von Jesaja zum Beispiel gefunden, die weit über 2000 Jahre alt sind, wenn man sie vergleicht mit dem heutigen Stand. Es gibt keine Veränderung, außer ganz kleinen, die mal passiert sind, wirklich durch Schreibfehler. Da gibt es also bereits zu Jesu-Zeiten die Diskussion unter Experten, wo der eine sagt, und hier hat eine Mücke drauf geschissen. Ja, weil die Vokale wurden immer mit kleinen Punkten nur dargestellt. Und wenn dann halt eine Mücke drüber gelaufen ist und da ein Problem gemacht hat, dann wurde das halt auch mit abgeschrieben. Und so gibt es tatsächlich ein paar Stellen, die darauf zurückzuführen sind. Aber die Texte sind wirklich über die letzten Tausende von Jahren unverändert geblieben. Die Schriften waren sehr wertvoll deswegen. Man hat sie deswegen auch nicht einfach weggeworfen, sondern wenn ein Bibeltext unbrauchbar geworden war, weil er zu alt war, man hat ja unheimlich aufgepasst. Die Rollen wurden auf ein Pult gelegt, wurden ganz sorgfältig immer hinten nach weggeschlossen, mit Tüchern auch, dass sie nicht ausbleichen können. Und der die Ehre hatte zu lesen, daher kommt ja auch bei uns noch die Lesung im Gottesdienst, die manchmal ja auch vergeben wird an jemanden in der Gemeinde, der hatte einen Griffel aus Holz oder Metall, so einen Finger, dass er nicht die Zeilen entlang gehen musste, sondern dass da ja nichts passiert. Und wenn sie dann außer Gebrauch waren, hat man diese Schriften nicht einfach verbrannt oder sonst was, sondern man hat sie feierlich beerdigt. Und so kommen wir an viele alte Texte, weil sie feierlich bestattet sind, ja, und dann ist nichts mehr dran gekommen über die vielen Jahrhunderte. Was heißt nichts dran gekommen? Über 2000 Jahre kommt natürlich was dran. Papyri zerfallen leicht, wenn sie nicht trocken gelagert sind. Aber gerade in Ägypten, dort wo es ganz trocken ist, dort findet man immer wieder fast unbeschädigte Papyri, die man noch lesen kann. Bei den Pergamenten ist es ein bisschen anders. Aber um noch einen Schritt zurückzugehen, in den Höhlen von Qumran am Toten Meer, da hat mal ein Hirte ein Schaf gesucht, das in eine Höhle gefallen war. Und da fand er viele Tonkrüge. Und die hat er zerschlagen und geschaut, und da war da so zerbröselndes Material drin. Dann hat er es mal mitgenommen nach Amman auf den Markt, und dort hat es ein Archäologe entdeckt. Dann haben sie entdeckt, dass das eine Bibliothek der Essener gewesen war, mit wahnsinnig wertvollen Schriften, die dort beigesetzt worden waren. Und erst relativ spät hat man es dann gemerkt und hat sie gesichert und dann wieder lesbar gemacht. Und einige von denen sind heute in den größten Museen ausgestellt. Die Bibel ist tatsächlich ein ganz, ganz reiches und reichhaltiges Buch. Sie hat ja ganz viele verschiedene Formen drin. Da sind Gedichte drin. Denken Sie an die Psalmen. Psalm 23, der ist zeitlos ästhetisch und schön. Denken Sie an das Hohelied der Liebe, wo eine Sammlung von Liebeslyrik drin ist. Eine Liebeslyrik, die es also durchaus mithalten kann mit modernen lyrischen Erzeugnissen. Vielleicht sogar um einiges besser ist, weil die Modernen immer von denen auch gelernt haben und sich wieder dran anlehnen. Da gibt es reine Geschichtsschreibung, da gibt es uralte Gebote und Verbote, die vieles, vieles geprägt haben, noch über die Jahrtausende. Und es gibt auch wirklich lyrische, gedichthafte Beschreibungen von Gott und auch Würdigungen an diese Schrift. Und jetzt lese ich den Predigttext. Aus dem 5. Buch Mose, 6. Kapitel, Vers 4 bis 9. Höre, Israel, Jahwe, unser Gott, Jahwe, ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Söhnen wiederholen. Du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt, wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen gehst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um das Handgelenk binden. Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und in deine Stadttore schreiben. Das ist schön. Das drückt aus, wie wertvoll Gottes Wort ist. Und zwar auch die geschriebenen Worte. Und ich empfinde das auch als eine unheimlich schöne Lyrik. Wenn man also sagt, Gottes Wort, es soll nicht irgendwo am Sabbat da mal vorgelesen werden und dadurch in den Kopf gehen, sondern im Grunde genommen ist das ja wirklich was, was alle Bereiche deines Lebens betreffen soll. Wenn du zur Arbeit gehst, wenn du in den Supermarkt gehst, wenn du bezahlen musst, wenn da jemand knurrig ist und du ihm dann mit diesem Wort, also nicht wörtlich, aber dann was Gutes entgegensetzt, wenn jemand böse ist. Und, ja, das ist doch wunderschön. Aber was kann man daraus machen? Wenn man in Israel in ein Hotel kommt und schaut an die Tür, da ist überall so ein kleines Kästchen dran geschraubt. Und viele Touristen wissen am Anfang nicht, was es bedeutet. Stell es mal vor. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses schreiben. Da gehen welche hin, nehmen das wörtlich, haben kleine kleine Zettelchen mit diesen Worten, machen sie in so eine kleine, wirklich winzige Schachtel rein und schrauben sie da fest. Jetzt frage ich mich, was hat das noch mit dieser überschwänglichen Begrüßung der Schönheit des Wortes zu tun? Dann sieht man Menschen, Moment, ich muss gleich sagen, das sind nicht die Juden, sondern in Israel verhalten sich nur wenige so, nämlich die Ultrakonservativen und die Orthodoxen. Die binden sich beim Gebet um den Arm herum, Schnüre mit den Worten drauf. Gebetsriemen nennt man das. Hier steht, du sollst sie als Zeichen um das Handgelenk binden. Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden. Tatsächlich, die binden sich dann zum Gebet da nochmal so ein Kästchen um. Und ich glaube, das ist ein großes Problem auch für uns heute. Wenn man diese Dinge zu wörtlich nimmt, wenn man auf das reine Wort schaut, das da steht, dann müssen wir auch rumlaufen. Mit Kästchen da oben müssen sie festschrauben an unserer. Aber das kann es ja wohl nicht sein. Es geht doch da um den Sinn und um den Gehalt. Nicht nur bei diesem Text. Nebenbei, dieser Text ist ganz wichtig. Er ist das Urbekenntnis von Israel, zumindest die erste Zeile hier. Höre Israel, Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Das ist das, also kürzer kann man es kaum sagen. Das entscheidende Grundbekenntnis Israels und der Christen und der Muslime. Denn dieser Text taucht fast wörtlich wieder auf im Neuen Testament, also diese ersten beiden Verse, und auch im Koran. Und jedes Gebet von Muslimen beginnt mit Allahu Akbar, also Allah ist groß. Und in der zweiten Zeile heißt es dann gleich, Allah ist einzig, hier. Ja? Das ist die große Entdeckung, dass es nicht also einen ganzen Himmel voller Götter gibt und Gott neben mir und einer hinter mir und einer, der mir als mal was auswischt und einer, der gut zu mir ist, ja, so parteiische Götter auch. Der eine ist dir gut, der andere ist mir gut, wenn wir miteinander kämpfen und dann sind es unsere Götter und nicht wir und so Zeugs, ja, Tinef. Aber das ist die große Entdeckung. Jahwe ist einzig. Es gibt nur einen einzigen. Und in all der Flut von Informationen und Worten haben wir das vielleicht auch verloren. Nur, bringt nichts. Jetzt kann einer sagen, naja, sind halt so ein paar Juden, die vom Weg abgekommen sind und sich da vergraben haben in so einer reinen Lehre und das da umgesetzt haben, aber das betrifft uns ja nicht. Stimmt nicht. Ich denke, das ist das Risiko einer jeden Religion und eines jeden Glaubens, dass man es reduziert auf so ein paar Dinge, dass man dann auf einmal meint, diese Äußerlichkeiten seien wichtig. Es gibt zum Beispiel im Alten Testament das Verbot, Blut zu essen. Wenn man es wörtlich nimmt, und dann gibt es kein Blutwascht. Und dann sind die Pelze halt auf dem Irrweg. Geht nicht. Blutwascht dürfte man nicht essen. Steht so drin. Nur der Sinn des Ganzen, der Sinn der meisten Speisegebote besteht eben in einer hygienischen Ordnung. Und wer die Bibel wörtlich nur nimmt, der versteht nicht, was der wirkliche Sinn dahinter ist. Und der Sinn verbirgt sich oft, wenn man nicht mehr die gleiche Sprache spricht oder nicht mehr im gleichen Umfeld lebt, wie die, von denen es gekommen ist. Aber der Kern, der wird bleiben. Wenn also die Zeugen Jehovas zum Beispiel sagen, wir dürfen kein Blut essen, keine Blutwurst essen, keine Bluttransfusionen machen und sowas, dann reduzieren sie sich auf Worte, die ihren Sinn verloren haben. Es geht immer darum, auch den Sinn wiederzufinden und den Sinn dann zu leben. Zunächst einmal, ich habe eine erschreckende Statistik gelesen im Stern. Da glauben also mehr Menschen an eine Seelenwanderung als an Gott. Da halten mehr Menschen bestimmte Formen des Aberglaubens für wahr, als sie ja, Jesus Christus für real halten. Das ist schlimm. Und deswegen schadet es nicht, sich immer wieder zu besinnen auf unseren Gott, auf den einen einzigen, unsichtbaren, auf den, den wir ja stückweise ergründen und verstehen und erleben können, aber von dem wir keine komplette, exakte Lehre erstellen können, weil jeder ihn anders verspürt. Aber im Kern ist ganz klar, Jahwe ist einzig, es gibt einen einzigen und keinen Teufel daneben und kein sonst irgendwas. Und dann das Nächste, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und dann gehört immer noch dazu und wird auch hier ergänzt im 5. Buch Mose und deinen Nächsten wie dich selbst, weil, wie ja auch der Lesungstext sagt vom 1. Johannesbrief, wer sagt, er liebt Gott, aber er liebt nicht die Menschen, ist ein Lügner. Ist ein Lügner. Gott lieben und die Menschen lieben, das ist also eins. Und so, denke ich, muss sich jeder Text immer wieder neu erschließen. Hier dieser, du sollst diese Worte deinen Söhnen wiederholen, du sollst deinen Kindern, den Menschen, mit denen du zu tun hast, etwas davon erzählen, du sollst es ihnen erklären, nicht immer wieder sagen, da in dem Buch steht's, lies nach. Du sollst auch, wenn du auf die Straße gehst, wenn du dich schlafen gehst und wenn du aufstehst, dich immer wieder besinnen auf die Worte und ihren Sinn. Dass du dich immer wieder neu orientierst und dass du dann wieder einsortieren kannst, was dir da im Leben alles zusteht. Dass sich das alles wieder bündeln kann und nicht einfach untergeht in der Fülle, in der wir leben, in der wir es zu tun haben. Und dann, das ist einfach Lyrik mit dem Handgelenk, mit dem Schmuck auf der Stirn, mit den Türpfosten und Ähnliches, wo es heißt, ach, das ist ungefähr so, wo der also sagt, wenn ich diesen Baum anschaue und dann sehe ich dich und meine Liebe erglüht und wo er überall seine Geliebte findet. Und so ist es auch so, überall, in jedem Bezug, wo wir sind, ob an der Kasse im Supermarkt, ob am Arbeitsplatz, auf dem Schulhof oder sonst wo, haben wir es doch mit Gottes Wort zu tun und haben wir es doch mit dem zu tun, worum sich auch die Bibel kümmert von Anfang an. Liebe Gemeinde, es ist wirklich gefährlich mit dieser Informationsflut, mit dieser vollen Welt, wo selbst wenn wir uns konzentrieren auf ein politisches Thema, also die Bewertung zum Beispiel des Zuwanderungsgesetzes, wenn man da nach Informationen sucht, kriegt man so viele, zum Teil wirklich widersprüchliche, dass man sie unsortiert überhaupt nicht verwenden kann. Und wenn man sie sortieren will, dann braucht man so eine Art von Setzkasten, kennen Sie ja, ne? Früher hat man die Buchstaben drin gehabt, heute hat man allen möglichen Tinef drin, von Reisen mitgebracht, geschenkt oder sonst was. Aber so ein Setzkasten, wo man es einfach dann unterbringen kann. Und so einfache Sätze wie, Jahwe ist einzig und du sollst deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann auf einmal bekommt man wieder ein Raster, wo man was damit anfangen kann. Noch ein letztes. Wissen Sie, warum die wenigen orthodoxen, frommen Juden so beten und das stundenlang, bis sie Kreuzweh haben, bis sie Muskelkater haben? Hier steht, du sollst deinen Gott lieben mit ganzer Kraft. Das ist genauso eine wörtliche Umsetzung wie die von der Blutwurst. Darin können wir es nicht finden, aber an vielen, vielen Dingen fast überall, fast immer, fast jeden Tag. Und dies drückt der Text wunderbar aus. Amen.